Wollen wir noch kurz stille werden?
Bleibe zitter dazu.
Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadentag. Ich danke dir, Heiland, dass wir jetzt am Abend zusammen sein dürfen, um dein Wort zu sehen. Ich habe eine Bitte, dass du uns Gnade gibst, dich und deinen Heilsweg, auch deine Fußstapfen, die du uns vorsetzen möchtest, zu verstehen. Dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Amen. Ich muss euch enttäuschen. Es gibt auch an dieser Front, was auf dem Programm steht, eigentlich nichts Neues. Aber genau das Problem, dass es nichts Neues gibt, das dürfte unser Problem sein. Und zwar, ich habe jetzt im Laufe dieser Jahre, wo ich mich auch mit der Charismatik neuerer Couleur auseinandergesetzt habe, wobei ich betonen möchte, dass zu meiner Zeit das alles wesentlich harmloser ablief, habe ich doch etwas festgestellt, das mir sehr große Sorgen bereitet. Ich möchte es auch zu Beginn sagen von diesem Vortrag, mir bereiten nicht nur die Charismatiker Sorgen und die Entwicklung auf dieser Ebene, sondern mir bereiten genauso Sorgen die Entwicklungen in der evangelikalen Welt. Man trifft von Zeit zu Zeit Brüder und Schwestern, sie sind überzeugte Pfingstgegner, aber sie wissen eigentlich nicht warum. Es ist nicht pietistisch, die Hände zu heben. Es ist nicht pietistisch, Halleluja zu rufen. Und das ist oft der einzige Grund, warum man dagegen ist. Ich frage mich halt, was dann passiert, wenn ein Pfingstler oder ein Charismatiker kommt, der nicht die Hände hebt. Das gibt es auch. Wenn dann ein Pfingstler und Charismatiker kommt, der nicht laut Halleluja ruft, aber dasselbe Gedankengut verbreitet. Und aus dem Grund möchte ich hier heute ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, bevor ich ein paar Entwicklungen aufzeige, die im Prinzip die alten Entwicklungen sind, nur eskalieren sie. Das heißt, sie gehen fast explosionsartig voran. Ich denke, es ist wichtig, auch dieses Thema vom Worte Gottes her in aller Tiefe zu fassen. Wenn wir in die Endzeitrede Jesu hineingehen, Matthäus 24, ich lese uns drei Verse, zuerst Vers 4, dann sagt uns der Herr Jesus ganz nüchtern, ganz sachlich und ganz deutlich, seht zu, dass euch niemand irreführe oder verführe. Dieses Wort hat auch die Bedeutung vom rechten Weg abführen. Das ist jetzt was ganz Wichtiges. Man trifft immer mehr auf Gläubige, die naiv sind. Man trifft immer mehr auf Gläubige, die gutgläubig sind. Die scheinbar glauben, dass sie Gegnern gegenüberstehen, die es gut meinen. Wenn der andere doch dann noch lieb ist und einigermaßen sich, ich sag's mal, ein bisschen gemäß der Norm benimmt, dann kann man sich nicht mehr vorstellen, dass man eine Verführung vor sich hat. Ich möchte das drum betonen heute Abend. Verführung ist vor allem in der Endzeit, in der Phase, die die Bibel auch die nähere Endzeit nennt. Das heißt, ab der Gründung des Staates Israel, wenn der Feigenbaum steht, ab der Rückeroberung Jerusalem 67, ab diesen Zeitpunkten, wo dann auch ja in der charismatischen Welt 66, die Entstehung der katholisch-charismatischen Bewegung, wo von dieser Seite her dann auch Aufbrüche waren, in dieser Endphase der Endzeit, da warnt die Bibel und teilt uns ganz nüchtern mit, Verführung ist der Normalzustand. Wir tun oft so, als wäre die Nichtverführbarkeit auch der Gläubigen der Normalzustand. Wir müssen das einfach feststellen. Die Bibel sagt, Verführung ist das Normale. Das wird unser ganzes Sein prägen. Wir müssen damit rechnen, dass wir verführt werden. Und ich weiß bis heute keinen Schutz. Warum glaubt ihr, dass ich euch heute Abend nicht hinters Licht führe? Habt ihr ein Gewehr? Es könnte ja sein, ich habe mich in den letzten zwei, drei Jahren etwas verändert. Es ist mir schon anderer geworden. Das Gesicht ist noch selbe, vielleicht ein paar mehr Pfund drauf, aber es ist es dasselbe? Wie wollt ihr das beurteilen? Wisst ihr, Geschwister, das war die richtige Antwort. Es gibt nur einen Schutz für euch und für mich persönlich, um zu beurteilen, egal welche Person vor uns steht und egal was gepredigt wird, egal was geistlich weitergegeben wird, das ist das inspirierte und geschriebene Wort Gottes. Aus dem Grund möchte ich jetzt nicht so sehr zuerst darauf eingehen, was Neues gibt an der Front der Charismatik, sondern möchte zuerst nochmals auf die Grundsätze eingehen. Der erste Grundsatz, das erste Prinzip der Endzeit lautet eindeutig Verführung, das ist eine Realität. Zweite, Matthäus 24, Vers 11, da sagt der Herr Jesus, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele irreführen. Viele. Das ist eine schlimme Aussage. Also die Bibel sagt hier, die Masse wird verführt werden. Es geht hier nicht darum, dass wir hier traditionell in der Christenheit in diesen Linien denken, sondern dass wir uns bewusst sind, am Ende dieser Endzeit ist die Verführung das Normale. Und diese Dinge geschehen nicht irgendwo im Winkel, sondern das wird die Masse der Gläubigen betreffen. Man kann nur abfallen, wenn man gläubig war. Es wird die Christenheit in ihrer Gesamtheit betreffen, und zwar in der Masse. Die Masse wird verführt werden. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, den der Herr Jesus uns hier zeigt, im zweiten Teil des Verses. Er sagt nicht nur viele, sondern ab dem 12. Vers heißt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, ein weiteres Prinzip ist nicht nur die Verführung der Masse, sondern das Hervortreten der Gesetzlosigkeit. Und Gesetzlosigkeit heißt nicht Anarchie. Das ist eine Folge von Gesetzlosigkeit. Sondern Gesetzlosigkeit meint auch Prinzipienlosigkeit. Wenn die Christenheit heute von etwas heimgesucht wird, dann von der Prinzipienlosigkeit. Und dieses Wort, das in der Bibel mit Gesetz übersetzt wird, das manchmal auch Prinzip bedeuten kann, also Gesetzmäßigkeit, da gibt es ein ganz wichtiges Kapitel, Römer 8, der erste Vers und dann bis Vers 4, was heißt, das Gesetz oder das Prinzip des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das sind solche Dinge, wo auch die Christenheit diese Erlösungswahrheiten aufgibt, zugunsten von Sensation. Ich möchte hier betonen, nicht das Evangelium hat sich verändert, nicht der Mensch hat sich verändert, sondern der Zeitgeist hat sich verändert. Und der Zeitgeist ist immer die Taktik der Dämonen. Das heißt, der Teufel hat seine Taktik geändert, hat sie angepasst an diese Endphase der Endzeit. Matthäus 24,24 sagt ganz klar, es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und sie werden große Zeichen und Wunder tun. Wir haben das Phänomen, dass heute wieder Menschen aufstehen, auch in Versammlungen, auch überregional, und sie reden offen davon, dass sie gesalbte Propheten des Herrn sind. Das ist ein Trend. Wir warten auf die Propheten, aber es sind die Falschen. Sie stehen auf und sagen, so spricht der Herr. Und der Jesus warnt uns ausdrücklich davor und sagt, es wird genau in der Phase geschehen, die falschen Propheten auftreten. Dann sagt der Text weiter, es werden falsche Christusse auftreten. Ja, wo ist denn ein falscher Christus? Hier kann man auf die falsche Fährte gelangen, wenn man zum Beispiel auf jemanden wartet, wie in Amerika geschehen, einen Mann namens Väterchen Divine, der sagte, ich bin Gott im Fleisch inkarniert. Also so billig macht es der Gegner und der Feind nicht. Sondern was geschieht denn heute in einer charismatischen oder in einer pfingstlichen Gemeinde, wenn die Geschwister, das sind vielfach Geschwister, nicht alle, aber es hat sicher auch Gläubige darunter. Wenn dann plötzlich hier ein Prophet oder eine Prophetin aufsteht und sagt, so spricht der Herr, und dann kommt eine Botschaft in der Ich-Form, das heißt, der Herr Jesus redet angeblich in der Ich-Form, und dann beginnt die Gemeinde anzubeten und sagt, wir danken dir, dass du zu uns geredet hast. Dort haben wir einen falschen Christus, einen falscher Jesus. Und dort geschieht auch 2. Thessalonicher 2. Falsche Anbetung. Das ist das Ziel des Teufels. Und hier beginnt das große Elend auch der Christenheit, dass man nicht mehr die großen Züge der Bibel kennt. Wenn man zum Beispiel einmal den Abfall des Teufels sich betrachtet, dann sieht man, dass er ein schirmender Cherub war, der in der Gegenwart Gottes war. Und wenn jemand in der Lage ist, Anbetung nachzumachen, dann der Teufel. Und ausgerechnet in der Endphase der Endzeit entsteht eine Bewegung, die geprägt ist von einer angeblichen Anbetung. Und das Interessante ist, obwohl uns die Bibel warnt, die Verführung ist der Normalfall. Es wird die Masse betreffen. Weil wir diese Tatsachen wissen, manchmal können es die Gläubigen nicht glauben, dass die ganze Christenheit verführt werden wird. Dass hier die Verführung über alle Kreise drüber geht. Dann ist es so wichtig vom Grundsatz her, dass diese Dinge klar sind. Und Geschwister, es gibt eine einzige Gefahrenquelle, die ich auf dieser Ebene sehe für uns alle. Und das ist die alte Sünde des Teufels, nämlich der Hochmut. In dem Moment, wenn wir denken, ja, uns kann ja nichts passieren, wir sind ja in Ordnung, bei uns ist ja alles in Ordnung, dann wird es gefährlich. Wisst ihr warum? Die Bibel hat nur die Verheißung für die, die im Worte Gottes bleiben, Tag und Nacht, die wachen und beten, die ihre Wachsamkeitshaltung stehen. Sobald man sich verlässt auf die eigene Richtung, wir sind ja rechtgläubig, orthodox, es läuft alles in Ordnung, dann kommt die Katastrophe. Ich bin ein Jahrgang 51, ich habe fast nicht das Recht, es zu sagen. Aber ich möchte mal erinnern, was ich in der Kirchengeschichte las, was passierte 1933. Wie viele sind umgekippt, wo man es heute nicht mehr glauben kann als junger Bruder, wenn man die Kirchengeschichte liest, wer alles umgekippt war. Waren es nicht die orthodoxen Kreise? Wir hatten rebelliert, teilweise die modernen Theologen. Die bibeltreue Kreise sind teilweise umgefallen. Und hier sehe ich eine große Parallele. Ich glaube immer noch, dass das Dritte Reich unter Hitler, dass das eine Generalprobe war für den Antichristen. Hat sehr viele parallele Züge. Aber für uns ist wichtig, auch wenn wir die Zeitströmungen der Charismatik betrachten, dass wir, bevor wir ins Detail gehen und sagen, jetzt machen Sie den Toronto-Segen und solche Dinge, dass wir zuerst wissen, was lehrt die Bibel grundsätzlich über diese Dinge? Was ist das Grundprinzip der Verführung? Die Bibel sagt hier, es werden auch falsche Zeichen und Wunder geschehen. Wir haben also Bewegung derzeit in der gesamten Charismatik, wo Zeichen, Wunder, Massenbewegungen, Botschaften in der Ich-Jesus-Form an der Tagesordnung sind. Das heißt, es ist der Normalfall. Und genau das beschreibt die Bibel. Sie sagt, genau das wird kommen. Es wird das Allgemeingut sein. Und es wird das Allgemeingut der Verführung sein. Und erst wenn uns das ganz klar ist, nüchtern, sachlich klar ist, können wir diese Dinge richtig betrachten. In 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9, das ist ein Vers, den man sehr gern nur für die Welt liest und sagt, so geht es in der Welt zu. Hier sagt uns die Bibel, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Dr. Schuller sagte, Gott heiligt deinen Ego-Trip. So kam mir das Zitat zu Ohren. Das heißt, das ist ein Trend. Hier redet doch die Bibel über die Endzeit. Sie sagt generell die Menschen. Das wird der Zeitgeist sein. Und der bricht auch in die Gemeinden ein. Man muss sich dessen bewusst sein, was hier sich vor unseren Augen und in unseren Kreisen, und ich hoffe nicht in unserem Herz, abspielt. Das ist die große Verführung der letzten Zeit. Und jetzt kommt zuerst der entscheidende Punkt. Wir haben es heute Mittag gehört. Habe Acht auf dich selbst. Hier beginnt. Und nur aus dieser Position, dass man selber klar ist vor Gott, gefestigt, auch in diesen Grunddingen der Bibel, von dieser Position aus kann man dann den Kampf führen gegen diese Verführungen. Ich möchte nochmals etwas betonen. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass Verführung nur eine Belästigung des Feindes ist, um die Gemeinde zu stören. Sie sagt ganz klar, lest 2. Thessalonicher 2, das ganze Kapitel, sie sagt glasklar, es geht bei der Verführung um alles oder nichts. Es geht auch um die Ewigkeit. Insofern haben wir hier letzten heiligen Ernst in dieser Sache. Es würde euch nichts bringen, wenn ich euch nur erzählen würde, was hier wieder für Extremitäten geschehen. Ich habe genügend, zumindest mir reicht es, was ich weiß. Aber mir geht es vielmehr darum, euch biblisch eine Begründung zu liefern, auch für das, was geschieht. Dass ihr hingehen könnt, mit der aufgeschlagenen Bibel in der Hand und sagen, es steht geschrieben, hier ist die Abweichung. Und vom Echter her die Fälschung glasklar erkennt. Und ich denke, hier ist etwas, das man sehr leicht übersieht. Ich war selber total baff erstaunt, was die Bibel über dieses Thema sagt. In 1. Johannes 4, Vers 1 fordert uns die Heilige Schrift auf, die Geister zu prüfen. Und ich bin wegen einem Vortrag der Thematik nachgegangen und ich bin mir nicht einmal sicher, ob es alle sind. Ich fand einen ganzen Katalog von Fälschungen in der Bibel. Geschwister, und überlegt euch einmal, ob ihr hier gerüstet seid. In 2. Petrus 2, Vers 1, wir haben diese Bibelstelle in diesen Tagen mehrmals gehört, redet die Bibel von falschen Lehrern. Und falsche Lehrer bringen falsche Lehren. Wir haben also falsche Lehrer und falsche Lehren. Zwei Fälschungen. Ich nenne mal die falsche Lehre, die in die fundamentalen Kreise um die Jahrhundertwende einbrach, das ist die Taufe im Heiligen Geist. Das ist eine teuflische Lehre. Sie ist insofern teuflisch, weil sie das vollkommene Opfer Jesu Christi, das ich in unserem Herrn Jesus Christus alles empfangen habe, angriff. Sie hört sich sehr fromm an, sie sieht sehr fromm aus und ist trotzdem, sagen wir, eine der teuflischsten Lehre, die es gibt. Weil es heißt letztendlich, Jesus allein genügt nicht. Du brauchst ein zweites Erlebnis, du brauchst diese Taufe im Heiligen Geist. Dann sagt die Bibel, wir haben es vorher gelesen, falsche Propheten, das ist bereits die dritte Fälschung. Falsche Christus. Und dann 2. Korinther 11, Vers 4, ich werde nachher auch Beispiele zeigen. 2. Korinther 11, Vers 4, sie redet davon und sagt, es gibt einen anderen Jesus, einen anderen Geist und ein anderes Evangelium, ein gefälschtes Evangelium. Das haben wir schon, Lehrer, Lehren, Propheten, Christusse, Evangelium, einen falschen Heiligen Geist. Und dann in Korinther 11 redet die Bibel weiter und sagt in Vers 13, falsche Apostel. Sie redet in Vers 14 von falschen Engeln. Und wer jemals wissen wollte, was falsche Engel ist, Bibel und Gemeinde gab vor einer Zeit, ich hoffe, das Büchlein gibt es noch, ich denke, Alexander war es, der das rausgegeben hat, über diesen englischsprachigen Mann, Buck hieß er. Der hat dann beschrieben, wie die Engel kamen. Und die Engel waren interessante Menschen. Die hatten leicht gewelltes, nach hinten gekämmtes Haar, waren 2,30 Meter hoch. Er hat die Kleidung beschrieben und man dachte, man liest ein Märchenbuch. Es war unfassbar, dass ein normaler Gläubiger so etwas tun kann. Eine Verblendung. Und die Leute haben das geschrieben mit einem Heiligen, ja, man hat den Eindruck gehabt, mit Ehrfurcht. Sie haben geglaubt, dass diese Dinge Realität sind. Und dann geht die Bibel weiter im 2. Korinther 11, im 26. Vers und sagt, falsche Brüder. Als wir aus der Charismatik herausgingen, aus der Pfingstbewegung, dann war etwas ganz Wichtiges. Es haben sich dann Bekehrungen in der Pfingstbewegung, nicht alle, aber es haben sich dann Bekehrungen als falsch herausgestellt. Wir haben das große Problem, dass wir einfach nicht gutgläubig sein können. Wir müssen da auch mit rechnen, wo ein anderes Evangelium verkündigt wird und ein anderer Jesus, dass es auch passiert, dass falsche Bekehrungen geschehen. Man darf das heute ja nicht mehr sagen. Ich habe für nicht so viel Schläge bekommen, wie für das, dass ich gepredigt habe, prüf dich, ob du wirklich gläubig bist. Aber ich denke, wenn der Paulus das sagt, dann ist es unsere Aufgabe, es weiterzugeben. Paulus sagt ganz klar, prüft euch selber, ob ihr im Glauben steht. Gut, Korintherbrief sagt dann noch falsche Zeugen gegen Gott, dass man etwas bezeugt, was der Herr getan hat, was gar nicht stimmt. Dann etwas, das man auch nicht so leicht sieht, 2. Korinther 4, Vers 2, man hat es ja nicht, möchte es nicht gerne wahrhaben, dort heißt es, und fälschen das Wort Gottes. Es gibt also auch ein gefälschtes Wort Gottes. Und wenn man das hört, denkt man natürlich sofort als Evangelikaler an die gute Nachricht. Aber es geht doch viel raffinierter. Nach meiner heutigen Erkenntnis hat der Teufel die Grundtexte angegangen. Aus meiner heutigen Sicht haben wir in der kritischen Theologie, die sich ja mit den Lesarten befasste, hier Verführung ersten Ranges. Wenn man die Texte mal vergleicht mit den Texten unserer Väter der Reformation, dann muss ich sagen, hier hat jemand gearbeitet. Ich möchte euch nur ein paar Beispiele zeigen, um euch plausibel zu machen, dass man auch das Wort Gottes fälschen kann. In Johannes 6, Vers 47 steht geschrieben, sagt unser Herr Jesus Christus, wer an mich glaubt, guckt eure Bibeln an, bei vielen steht es an mich nicht mehr drin. In 1. Korinther 15, Vers 47 steht geschrieben, der neue Mensch ist der Herr vom Himmel. Den meisten Bibeln fällt das der Herr. 1. Timotheus 3, Vers 16, Gott geoffenbart im Fleisch, da steht bei vielen nur noch er. Kolosser 1, Vers 14, also haben wir die Erlösung durch sein Blut, es fällt durch sein Blut. Das sind nur ein paar Beispiele, um zu zeigen, wie wir eigentlich als gutgläubige Brüder und Schwestern, als Mitglieder, sage ich mal, oder als Glieder im Leibe Jesu, wie wir dauernd Betrug gegenüberstehen. Und der spielt sich auf Ebenen ab, wo man nicht damit rechnet. Auch, ich bin überzeugt, Brüder, die hier das Wort übersetzen und die bibeltreu sind, die ahnen teilweise gar nicht, was hier passiert. Das heißt, wir haben rundum vom Wort Gottes angefangen, bis hinein in die Erlebnisse, bis hinein in die zeitgeistlichen Erscheinungen, haben wir Verführung an jeder Ecke. Geschwister, ihr dürft mir glauben, es ist mir eine Last, solche Vorträge zu halten. Ich würde euch 100-mal lieber hingehen und würde euch aufgrund der Maße der Stiftshütte beweisen, dass die Bibel wörtlich inspiriert ist. Ist 100-mal schöner. Ich würde euch lieber stundenlang aus dem Hohelied die Geheimnisse der Schrift zeigen. Das ist ja das Drama. Wir haben heute keine Zeit für sowas, weil die Verführung überhand genommen hat. Wir stehen hier wie einer Mauer gegenüber der Verführung. Und wenn wir ganz nüchtern zählen, wir haben falsche Lehrer, wir haben falsche Lehren, falsche Propheten, falsche Christusse, falsches Evangelium, ein falscher Jesus, einen falschen Geist, falsche Apostel, falsche Engel, falsche Brüder, falsche Zeugen, ein gefälschtes Wort Gottes und gefälschte Zeichen und Wunder. Wenn ich richtig gezählt habe, 13 oder 14 Punkte. Überlege ich. Wir sind als Gemeinde Jesu einem Gegner gegenüber, der, ich sag's mal, wenn man vorsichtig zählt, 13 feurige Pfeile abschießt der Verführung, wenn nicht gar 14, und die sind dauernd an der Arbeit. Und jetzt überlegt euch, jetzt kommen wir als gutgläubige, ich sag's mal, behütet aufgewachsene Evangelikale und sagen, ist alles halb so wild. Ich sag, hier ist die Falle. Ich bin von Natur aus nicht sehr misstrauisch veranlagt, aber ich habe lernen müssen, misstrauisch zu werden. Wenn die Bibel uns über 10 Fälschungen aufzeigt, die bis ins Mark des Evangeliums gehen, dann ist es unsere heilige Pflicht, auch das, was der Herr Jesus hier in der Befehlsform sagte, Matthäus 24, nicht länger zu ignorieren, hinzugehen und wirklich zu prüfen, was hier los ist. Die Bibel sagt nicht nur, dass wir prüfen sollen, sondern sie sagt auch, dass wir handeln sollen, wenn wir die Verführung sehen. Es gibt aber noch ein Prinzip. Nicht nur das Prinzip, dass in der Endzeit die Verführung überhand nimmt. Nicht nur das Prinzip, dass es die Massen ergreift, dass eigentlich die zentralen Heilsdinge gefälscht sind, das Evangelium selber als Fälschung vorkommt und dass es falsche Christusse gibt, dass also hier Gesichter geschehen, Visionen oder Offenbarungen, wo sich ein Jesus Christus offenbart. Ich möchte einfach deutlich sagen, vielleicht liegt das an der schwäbischen Mentalität. Wir sind ja manchmal etwas stur und auch manchmal etwas schwerfällig. Darum bin ich auch gewöhnt, dass man es eher deutlich sagt. Ich meine so ein Schwaben. Wenn ein Christus erscheint oder wenn ein Gesicht geschieht in dieser Ebene, dann ist es ein Dämon. Genauso wie wenn die Maria in Lourdes erscheint, dann ist es ein Dämon. Man muss das einfach deutlich sagen, das ist der Teufel. Wenn zu Merlin Carruthers, und das war ein Reißer innerhalb der konservativen pfingstlichen Literatur, dieses Buch, ich suchte stets das Abenteuer, wenn dort ein Mann erscheint, der praktisch ein Gesicht hat und er sieht den Herrn Jesus, und was macht dieser angebliche Jesus der Bibel? Er kniet nieder vor diesem Merlin Carruthers. Und ich kenne nur eine Person im Universum, von der die Bibel berichtet, die möchte, dass der Herr Jesus niederkniet, das Zeichen der Anbetung, nämlich der Teufel. Und dann geht die Person hin, diese angebliche Jesuserscheinung, und legt ihm den Kopf auf die Schenkel und sagt, mach mit mir zu Deutsch, was du willst. Ich will dich nicht gebrauchen, gebrauche doch du mich. Das ist nichts anderes wie die alte Magie. Wisst ihr, mit was ich Probleme habe? Ich habe nicht so sehr Probleme, dass das geschieht. Ich weiß das von der Bibel her. Dass es vom Teufel ist, das ist keine Frage. Sondern ich habe Probleme auch mit den Gläubigen, die nicht mehr sehen, dass das vom Teufel ist. Die hier verblendet sind. Und die sagen, ja, vielleicht könnte es doch der Herr Jesus gewesen sein. Das heißt, diese Aushöhlung, nicht nur des biblischen Wissens, sondern des Verstehens der Grundlinien der Schrift, das ist meine große Not, auch bei der heutigen Entwicklung. Wenn ich zurückblicke, wir gingen vor circa neun Jahren aus der Charismatik und aus der Pfingstbewegung heraus. Wenn ich sehe, was in diesen 9 Jahren explosionsartig über die Gemeinde Jesu hereingebrochen ist, ist es unfassbar. Da muss ich sagen, dann gingen wir im Prinzip wegen Kleinigkeiten heraus. Im Vergleich zu dem, was sich heute abspielt. Es ist unendlich schlimmer, was heute hier sich zeigt. Wir müssen die Prinzipien dieser allumfassenden Zeichenbewegung, die Prinzipien dieser allumfassenden Fälschung müssen wir begreifen. Und da gehört etwas dazu, das man nicht gerne hört. Matthäus 22, Vers 11. Das ist der Schluss der Bibel. Mit der Schluss. Hier gibt unser Herr Jesus nochmals einen Ausblick. Es heißt, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, verunreinige sich weiter. Der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Das heißt, die Bibel sagt doch hier, steht in Daniel 12 nochmals, dass Gut und Böse, auch die Verführung in der Endzeit ausreifen wird. Das heißt, es kommt hier zum Wachstum, zur Ausreifung. Das heißt, es treibt auf den Höhepunkt. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Matthäus, Entschuldigung, Offenbarung. Entschuldigung, danke. Also, nochmals. Offenbarung. 22, nicht Matthäus 13. Die nächste Stelle steht in Matthäus, und zwar in Matthäus 24, Vers 38. Und hier ist ein Grundproblem. Und das ist mein Problem mit der heutigen Christenheit. Wisst ihr, Geschwister, und es ist leicht zu sagen, die Evangelikale sind verführt, die Pfingstler sind verführt. Ich sage euch ehrlich, was mir passiert ist, als ich in die bibeltreuen Kreise kam. Mir blieb manchmal buchstäblich die Luft weg. Und ich habe mir überlegt, wenn ich gewusst hätte, wie schwach, wie unwissend, wie unbefestigt diese Geschwister gewesen wären, was ich wohl als Pfingstler gemacht hätte. Ich weiß nicht nur einen Prediger der Pfingstbewegung, der hier die Masse problemlos eingesammelt hätte. Wir wissen, dass der Herr seine bewahrende Hand drüber gehalten hat, aber rein vom menschlichen Standpunkt erschreckend, was hier teilweise los ist. Und genau das sagt hier der Text. Er sagt hier, wie es in den Tagen vor der Sündflut war, sie aßen, sie tranken, sie freuten und ließen sich freuen, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging. Und jetzt kommt das Prinzip, nicht nur der Verführung, sondern das Prinzip der Vernebelung, und sie merkte nicht. Und das steht heute auch über der Christenheit. Sie merkten nichts. Es ist wie, ich sage es mal, wie ein Anfall von Naivität. Lass uns nicht mehr das sehen, was uns trennt. Lass uns nur noch sehen, was uns eint. Und wenn wir jetzt nur die Charismatik als Einzelverführung sehen, zusammen mit diesen anderen Strömungen, ja, dann wird der Teufel vielleicht die dritte Strömung bringen. Diese dritte Strömung wird vielleicht unserer Charakterstruktur entgegenkommen. Wir werden nicht mehr allergisch drauf reagieren, weil sie unseren Veranlagungen entgegenkommt und wenn ich am Dran stehe. Dann wird nämlich die Verführung durchschlagen. Es sei denn, ich bin gegründet im Worte Gottes. Und um das geht es mir auch heute Abend. Nicht nur um die Darstellung, sondern um die Prinzipien. Ich möchte drum nochmals wiederholen. Verführung und Fälschung in 13 Punkten, sogar je nach Zählung in 14 Punkten über den ganzen Erdball. Begleitet von Zeichen und Wundern. Begleitet von einem falschen Evangelium. Ich möchte hier nochmals was zur Bekehrung sagen. Man wird nicht gläubig, wenn man in einen Raum hineinfragt, wer möchte den Herrn Jesus annehmen, und man hebt den Finger. Ich bitte euch, studiert, egal wo ihr steht, studiert Apostelgeschichte 26, Vers 18 bis 20. Dort ist apostolische Predigt über Bekehrung. Dort steht, auf dass ihnen die Augen geöffnet werden. Das ist der erste Schritt zu der wirklichen Bekehrung. Dass die Augen geöffnet werden durch den Heiligen Geist. So beginnt das Gnadenhandeln Gottes. Und dass sie sich dann bekehren, und das, da meint die Bibel eine radikale Bekehrung, weg von der Finsternis hin zum Licht. Und dann können sie die Vergebung der Sünden erfassen, als Menschen vorher nicht. Und hier wird auch ein falscher Jesus gepredigt. Und ich sage es mal hart, nicht nur bei den Pfingstlern. Teilweise predigen die Pfingstler, und das ist eine Erkenntnis, die man nicht leicht von Lippen geht. Aber es gibt Pfingstler, die teilweise noch ein besserer Jesus predigen wie die evangelikale Welt, teilweise. Es gibt hier, wo noch härter Buße gepredigt wird. Ich meine nicht die Charismatiker. Das ist eine separate Gruppe, die so daneben ist. Ich meine jetzt hier mal die alte klassische Kreise, die haben doch Buße gepredigt. Sie sind trotzdem verführt, verstehe mich richtig. Aber hier ist eine allgemeine Tendenz, und diese Tendenz, die wirkt auch gruppendynamisch. Das sind dämonische Kräfte, die über die ganze Christenheit gehen, und wir können uns diesen Kräften nur entziehen, indem wir lernen, Widerstand zu leisten. Und zwar Widerstand vom Worte Gottes her. Ich weiß nicht, wie das so geht. Wenn man dann drin sitzt und erwartet, dass jemand sagt, die bösen anderen, und plötzlich geht derjenige hin und sagt, du bist selber dran heute, ist manchmal unangenehm, aber entschuldigt, ich kann nicht anders. Verführung hat mit uns persönlich zu tun, mit unserem persönlichen Stand vor Gott. Und die anderen können noch so schlimm sein, das ist egal, sondern die Frage ist, wie stehe ich vor Gott? Und hier gibt es einfach entscheidende Entwicklungen. Was der Prediger Salomo schreibt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, genau das ist hier. Was heute an Verführung über die Charismatik hereinbricht, sind diese Grundverführungen, und sie sind nur unendlich verstärkt. Sie werden mit jedem Jahr schlimmer, mit jedem Jahr stärker. Aber jetzt kommt eben die Frage, wie kann ich sie erkennen? Ich bin heute der Überzeugung, ich will nicht sagen mit einem Bibelvers, aber mit dem Verständnis von einer kleinen Passage des Johannesevangeliums. Wenn man das in der Tiefe begreift, kann man 90% dieser Fälschungen demaskieren. Hier sind wir am Kriterium. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist Theopneustos, Gott gehaucht. 2. Timotheus 3, 15 folgende, beziehungsweise ab 16. Nützlich für alles, was in der Arbeit im Reiche Gottes geht, ist unser einziger Maßstab. Wenn wir den jetzt benutzen, um zu sehen, was hier passiert, dann haben wir Johannes 16 ab dem 17. Vers. Da heißt es, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, das ist eine Vollendung, da ist es vorbei. Wenn ich hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und hier beginnt jetzt der erste Punkt, den ich als Gläubiger erkennen muss. Und das ist schon mal ganz wichtig. Es hat jetzt mit dem Pfingstler vordergründig nichts zu tun. In der Endstufe ist das Schlüssel zu diesen Dingen. Wenn ich die Bibel nicht heilsgeschichtlich lesen lerne, habe ich keine Chance. Wir müssen einfach sehen, die Bibel sagt hier ganz klar, den Heiligen Geist sendet der Herr Jesus erst, wenn er hingegangen ist. Und es ist ein Unterschied zwischen dem Heiligen Geist des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes. Und zwar in der Aufgabenstellung. Der Heilige Geist, nachdem der Herr Jesus hingegangen ist, vermittelt die Sohnschaft, weil der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha war, sein Blut vergossen hat und auferstanden ist als Beweis, dass ihn auch der Teufel nicht halten konnte, dass die Sünden bezahlt sind. Er ist gen Himmel gefahren, ging ins himmlische Heiligtum, Hebräer 9, hat eine ewige Versöhnung vollzogen. Und aufgrund von dieser großen Heilstat, das Größte, was in diesem Universum je geschah, gibt ihm der Vater im Himmel den Heiligen Geist. Und jetzt gießt er den Heiligen Geist das erste Mal in der Menschheit über alles Fleisch aus, wie eine Lufthülle. Er ist über den ganzen Erdball und jetzt vermittelt der Heilige Geist das Heil. Die Erlösung. Und das ist der große Unterschied. Wenn ihr das nicht unterscheidet in der Bibel, dann lest ihr und dann geht es euch wie mir, dann kommt Pfingstprediger und sagt, Karl Hermann, du bist schief, lies mal, wie der Herr David gesalbt hat. Ich sage, Entschuldigung, der Heilige Geist war im Alten Testament auf König, Priester und Prophet, aber nicht auf der Masse. Heute ist eine andere Situation. Dort war nicht Geist der Sohnschaft. Der Heilige Geist vermittelt etwas, das vorher nicht da war, das Heil in Christus. Und von dem redet die Bibel. Sie sagt ganz klar, der Herr Jesus kann den Parakleten, den Tröster, den Heiligen Geist, den Fürsprecher, wie er der Gemeinde gegeben ist, für die Zeit von der Auferstehung, sprich von Pfingsten bis zu der Entrückung, in dieser Phase, die Wirkung des Heiligen Geistes, was hier der Heilige Geist vermittelt, wurde erst an Pfingsten ausgegossen. Das ist ein Eckpfeiler heilsgeschichtlichen Denkens. Wenn man das nicht weiß, dann glaubt man auch, dass der Petrus, dass die schon wieder geboren waren. Und dann braucht man natürlich ein zweites Erlebnis zu Pfingsten, die Kraftvermittlung. Wenn man aber weiß, dass sie dort noch nicht wieder geboren waren, sondern wie die Gläubigen des Alten Testamentes und erst ab Pfingsten wieder geboren waren, dann hören sich manche Bibelstellen völlig anders an. Das ist ein Eckpfeiler, um Verführung zu demaskieren. Und das ist die Entwicklung heute. Seit kurzer Zeit, ich habe jetzt in diesen rund 10 Jahren, habe ich nicht erlebt, dass die Pfingstler versucht haben, sich zu wehren. Und siehe da, seit kurzer Zeit wehren die sich. Für mich hochinteressant. Natürlich stimmt es nicht hinten und vorne, wenn man studiert. Aber sie wehren sich. Jetzt kommt jemand, der gewöhnt ist, dass sie sich nicht wehren, und plötzlich kommt der Breitseite. Kommt die biblische Argumentation aus dem Alten Testament. Ja, was mache ich mit? Um mich hier wehren zu können, muss ich die Bibel verstehen. Nächster Satz. Der Jesus sagt nicht nur, dass der Heilige Geist kommt als Geist der Sohnschaft, wenn er hingegangen ist. Könnt ihr auch sehr schön nachlesen, Galater 4, Vers 4 bis 6. Christus kommt unter das Gesetz, um das Gesetz zu erfüllen, und dann gibt ihm sein Vater im Himmel den Geist der Sohnschaft. Das ist ganz wichtig, Eckpfeiler. Jetzt sagt die Bibel, wie wirkt der Heilige Geist heute? Wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das ist mal ganz wesentlich. Der Heilige Geist, wo der Heilige Geist wirklich wirkt, wird Buße gepredigt. Da wird Buße gepredigt. Da gibt es keine billige Bekehrung. Ich sage es euch ehrlich, wir sind in Albstadt vom Wachstum her, wir wachsen. Aber ich sage es euch ehrlich, mir ist es lieber, ich habe 5 glasklare Leute, als ich habe eine Gemeinde mit 50 Leuten und 45 Wackelfälle, wo man nicht weiß, wo sie stehen. Ich sage es euch ehrlich, lieber 5 echte Gläubige. Und das ist der Trend. Wir dürfen nicht auf die Zahlen gehen, dass wir erwarten, dass hier die Masse sich bekehrt. Sondern wir müssen auf Qualität gehen, nicht auf Quantität. Und hier sagt die Bibel ganz klar, wo der wirkliche Heilige Geist wirkt, da wird Buße gepredigt. Tut Buße und glaubt. Das war die erste Botschaft Jesu an die Menschheit. Tut Buße und glaubt. Markus durfte nach der Zählung vor Matthäus kommen, nicht heilsgeschichtlich. Darum steht Matthäus zuerst. Aber es heißt, zu Beginn von Markus, der Anfang des Evangeliums, und die erste Anrede an die Menschen, die der Herr Jesus macht, heißt, tut Buße und dann glaubt. Nicht immer Glaube, 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 sondern tu Buße und dann kannst du erst glauben. Die Bibel sagt ganz klar, wenn der Heilige Geist wirkt, dann redet er von Sünde. Wenn dir jemand fragt, ob er bekehrt ist und er wird dann gleich wütend, dann könnt ihr das Gespräch abbrechen, das Problem ist gelöst. Das nächste, was die Bibel hier ganz nüchtern sagt, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, in die Wahrheit hinein. Johannes 17, 17b, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist, und das ist das Allerwichtigste vom heutigen Abend, wenn ihr alles vergesst, was ich euch auch noch erzählen werde, wenn ihr nur einen Satz mitnehmt, dann hat sich der Abend gelohnt. Der Heilige Geist führt immer in die Schrift hinein. Immer. Er kann nie im Gegensatz zu der Schrift handeln. Das ist immer ein entscheidender Punkt. Allein mit diesen Kriterien kann man 90% des falschen Geistes demaskieren. Warum sage ich das? In der Idea Spektrum, ich möchte nicht erzählen, ich möchte euch nicht beschmutzen, in der Idea Spektrum wurde ein scheußlicher Fall von Exorzismus, der bis in die Perversität hineinging, wurde breit getreten. Anders kann man es nicht nennen. Auch keine Berichterstattung, sei mal vorsichtig. Ja, es ist oft ein Breittreten dieser Dinge. Was ich sagen muss, hier lag vom biblischen Standpunkt her Sünde vor. Freiwillig oder unfreiwillig, was hier berichtet wird, ist biblisch gesehen Sünde. Jetzt kommt das Entscheidende. Wo der Heilige Geist wirklich wirkt, da hat der Gläubige ein Bewusstsein für Sünde. Er weiß, was gut und böse ist. Das war der Dienst der Leviten. Die Israeliten zu lehren, was gut und böse ist. Und das wird der Heilige Geist heute durch wahre Wortverkündigung tun, auch zu zeigen, was gut und böse ist. Wenn ich das lese, diese Scheußlichkeiten, dann sehe ich auf den ersten Blick, das kann nicht der Heilige Geist sein. Und das ist einer der entscheidenden Punkte, die ich zu Anbeginn anführen möchte. Wohin geht die Pfingsten und charismatische Bewegung von der Zeitströmung her? Sie geht über Grenzen hinaus, die undenkbar waren, auch von der Unmoralität. Wer diese Berichte gelesen hat in die Idee, wo wirklich dann, sagen wir mal, der Staatsanwalt eingriff, man kann darüber streiten, warum der eingriff, gell, ob der was gegen die Gläubiger hat oder nicht, oder das wird dann breit gedreht, heißt, ah, der mag die Gläubiger, ich muss sagen, das interessiert hier nicht. Es ist hier Sünde geschehen, es ist hier strafrechtlich etwas geschehen und von Gott her müssen die Leute Buße tun und müssen die Strafe annehmen. Der Staat hat hier Recht und das ist ja interessant. Und hier beginnt, dass man letztendlich Sünde toleriert. Es geht hier in Sündebereiche rein. Und wenn ein Gläubiger nicht sieht, was Sünde heißt von der Bibel her, wenn ihr nicht wisst, was wirklich Sünde ist von der Bibel her, wie wollt ihr euch wehren? Ich behaupte, für einen klarstehenden Gläubiger, der liest einen Artikel und sagt Sünde. Das Normale. Aber wir müssen das wissen. Wisst ihr, man wehrt die Unechten am besten ab, wenn man das Echte sehr gut kennt. Ich muss wissen, was gut und böse ist. Und hier beginnst du schon. Wisst ihr, auch dieser Kuhhandel. Ich sage mal ausdrücklich, dieser Kuhhandel. Was darf ich und was darf ich nicht? Statt dass man sich immer Herr Jesus auf den Altar legt und sagt, mach mit mir, was du willst. Das sind dann die Bereiche, wo wir die Schlacht verlieren, bei unserer persönlichen Hingabe. Wenn man selber handelt um Sünden und darum wird man vernebelt und hat den Blick nicht mehr für die Sünden, die draußen geschehen, dann plötzlich wird es harmloser. Ihr kennt die Taktik. Man wird langsam narkotisiert. Das ist wie eine Salami-Taktik. Und ihr werdet sehen, diese Dinge werden sich in der Charismatik häufen. Grenzüberschreitungen auch in diesen Bereichen, wo man den Exorzismus treibt und das Unsinnigste anstellt. Wo wirklich in die Unmoral geht. Das ist eine der Linie, die sich derzeitig abzeichnet. Und dann kommt der Punkt, der eigentlich sehr gravierend ist. Im Mittelpunkt der heutigen Charismatik steht, wenn man die Schriften liest, und es verstärkt sich punktuell, es wird immer stärker, da steht nicht mehr der Herr Jesus und sein vollkommenes Opfer, sondern Mensch. Wenn ich das jetzt so locker sage, dann hat das einen Hintergrund. Ich hatte einen Vortrag bei Bibel und Gemeinde, bei Regionaltagung, und da war ein Mann in einer charismatischen Klinik. Ich habe den Mann nicht gekannt, der war in der letzten Reihe, aber er ist mir aufgefallen, weil er sich etwas anders benommen hat wie die anderen. Und am Schluss kam er zu mir, hat dann auch in der Diskussion hat er Beiträge gebracht, kam er zu mir Wir kamen in die Diskussion und er hat mir dann einen Satz gesagt, da blieb mir die Luft weg. Er sagte zu mir, wissen Sie, was das Zentrum der Bibel ist? War ich gespannt, sagt er, der Mensch. Und das genau ist nämlich ein Prinzip, das wir beachten müssen. Wenn man selber nicht weiß, was der Herr Jesus gemeint hat, als er sagte, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt, so springt es keine Frucht, dann wird man schwerlich in der Lage sein, diese Dinge zu durchschauen. Aber der Trend in der Charismatik ist vom Grundsatz her nicht anders. Das ist der alte Grundsatz der Verführung. Falsche Gaben, falsches Evangelium, einfach Fälschungen. Aber diese Fälschungen, die werden sich extremer äußern in Bezug zu Sünden. Und sie äußert sich auch extrem eben in diesen Punkten, wo plötzlich immer mehr, ohne dass man es merkt, der Mensch in den Mittelpunkt geschoben wird und nicht mehr der Herr Jesus Christus. Und das ist das große Kriterium. Hier heißt es dann nämlich im Text, und zwar Johannes 16, Vers 14, das ist der letzte Punkt von diesem Kurzkriterium des Prüfens. Dort heißt es, wenn jener kommt, was wird er tun, der Heilige Geist? Er wird mich verherrlichen. Er verherrlicht Jesus Christus. Und dort ist der verherrlichte Jesus Christus. Und dort ist auch die Fülle des Heiligen Geistes, wo er im Mittelpunkt ist. Aber nicht, wo man drüber redet, über die Geistesgaben, über die Geisteswirkungen, über diese Segnungen. Das sind alles Verirrungen. Ich könnte euch jede Lehre der Charismatiker auflisten und aufzeigen, wie sie letztendlich falsch ist von der Bibel her. Und die Wurzel ist immer bei der Person Jesu Christi. Wenn man heute redet, du fliegst nach Toronto, holst dir deinen Segen ab. In Epheser 1, Vers 3 steht nüchtern sachlich, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Aus! Ich habe jede Segnung. Kolosser 2, Vers 9. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Wenn ich in Christus bleibe, in der richtigen Stellung, wirkt die Fülle des Christus in meinem Leben. Der Gläubige, er muss misstrauisch werden, wenn er das bloß hört. Hier ist Segen. Wir sind Gesegnete in Christus. Vielleicht wäre es auch gut, wenn wir uns manchmal überlegen, ob wir betet, Herr, segne uns jetzt. Wisst ihr, viele Hymnologie, auch viele unserer Lieder sind zwar wunderschön, ich singe die auch gern, aber sie sind nicht immer gute Theologie. Das heißt, hier passiert etwas, ganz unmerklich. Wir sagten noch früher, der Herr Jesus wird aus der Mitte gerückt und der Heilige Geist ist im Mittelpunkt, ist schon vorbei. Zwischenzeitlich ist von diesen Zeitströmungen her nicht mehr der Heilige Geist sogar im Mittelpunkt, sondern der Mensch ist im Mittelpunkt. Der Mensch, nicht mehr der Heilige Geist, sondern der Mensch. Wisst ihr, es geht immer eine kleine Stufe weiter. Und ich sage es mal hart, wer geduldet hat persönlich und sich nicht gewehrt hat, dass der Herr Jesus aus der Mitte kam und der Heilige Geist in den Mittelpunkt kam, der wehrt sich auch nicht mehr, wenn der Mensch kommt. Und der wird sich auch nicht mehr wehren, wenn der Mensch kommt, nämlich der Antichrist. Das ist nämlich das Ziel letztendlich. Und die werden sich nicht wehren. Ihr versteht, ich habe hier Sorge. Weil ich einfach hier auch eine Christenheit sehe, die irgendwo, ich habe es bei uns in der Gemeinde schon gesagt, mir kommen sie manchmal vor, wie bei uns im Schwäbischen gibt es sehr viele Ausflugsfahrten. Ich weiß nicht, ob es hier bei euch auch so ist. Du siehst immer die Ränder an der Straße stehen und das sind fast täglich sind Ausflugsfahrten. Und manchmal habe ich den Eindruck, die Gläubigen sind wie so eine Ausflugsfahrt, wo sie ins Blaue fährt. Und du hast den Eindruck, sie freuen sich und merken nicht, dass am Straßenrand Heckenschütze stehen. Oder die Bibel sagt, wir sind Streiter Jesu Christi, anstatt dass sie wie im Krieg in Feindesgebiet fährt, dann gehen wir hier locker flockig. So läuft die Gemeinde manchmal rum. Entschuldigung, das Bild, aber es ist manchmal ein Drama, wie leichtfertig die Gemeinde Jesu sich benimmt. Und hier ist einfach eine Tatsache. Wir müssen diese Dinge in der Wurzel fassen. Wisst ihr, es nützt euch nichts, wenn ihr wisst, dass beim Toronto-Säger jemand aufsteht, wie ein Hahn kräht, und dann sagt jemand, so spricht der Herr, dass das nicht vom Heiligen Geist ist. Also ich glaube nicht, dass man hier die Gabe der Geisterunterscheidung braucht. Es muss jedem normalen Gläubigen doch eigentlich klar sein. Wisst ihr, um das geht es mir auch nicht. Solche einfachen Dinge euch heute weiterzugeben, würde euch nicht helfen. Mir geht es darum, dass er in der Tiefe begreift, wo die Wurzel sitzt. Die Wurzel sitzt bei der Sündhaftigkeit des Menschen und bei dem alten Wunsch des Teufels, dass er angebetet wird. Und um das zu erreichen, wird er dem Mensch dieselben Dinge inspirieren, dass der Mensch selber im Mittelpunkt stehen möchte anstelle von Gott. Das wird er ihm eingeben. Das wird die große Verführung auch werden in der Endzeit. Nicht nur, dass jetzt der Herr Jesus bereits aus der Mitte genommen wurde, sondern am Schluss steht ein Mensch hier. Der Mensch. Und am Schluss der Antichrist. Das ist ein Prozess, der sich langsam fortsetzt. Man darf hier nicht, ich sag's mal, kurzfristig denken, sondern muss die Entwicklung über die Jahre sehen. Wenn ich dann höre, so ein Trend ist innere Heilung. Verwundungen. Wie viele Evangelikale, auch Zeitungen, schreiben plötzlich von ganzheitlich, von innerer Heilung. Ich sage mir manchmal, Leute, seid ihr, habt ihr alles vergessen, was man euch beigebracht hat? Was lehrt denn die Bibel über mein Seelchen? Ich sag's mal, ich bin auch so ein Typ. Wisst ihr, ich bade sehr gerne im Selbstmitleid. So bin ich von Natur aus. Ich bemitleide mich unwahrscheinlich gern selber. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber was sagt denn die Bibel über dieses sensible Seelchen? Kennt ihr die Geschichte von Elia, als er unter Ginsterstrauch liegt? In Wehmut badet und sagt, ich will nicht mehr, Herr. Was macht der Herr? Da kommt der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist im Alten Testament der Herr Jesus. Sogenannte Christophanie. Er kommt nicht und sagt, du armer Elia. Er geht hin und schnupft ihn und sagt, steh auf. Du hast Arbeit. Und das ist der große Unterschied. Und der andere Geist, die Verführung, sagt immer, du Armer, jetzt wirst du gepäppelt. Jetzt bekommst du innere Heilung. Dann geht man hin und vermittelt Erlebnisse, die stark in die Psychologie, noch stärker in den Okkultismus hineingehen. Dann spielt jemand mit dem Herr Jesus in Visualisierung Federball. Das ist letzte Stufe der Gotteslästerung. Jetzt kommt das große Drama. Und die Masse der Christenheit hat nicht mehr den Mut, hinzustehen und zu sagen, das ist vom Teufel. Da liegt das Problem. Aus zwei Gründen. A, weil es sehr unbequem ist, hinzustehen und zu sagen, das ist vom Teufel. Und zum Zweiten, weil ein Großteil bereits nicht mehr klar sieht. Wir werden nur die Klarheit behaupten und behalten können, wenn wir lernen, in der Schrift zu Hause zu sein, in der Tiefe der Schrift gewurzelt, von dieser Position heraus, dann diese Einflüsse abzuwehren. Wenn ich einen Prediger höre, was höre ich denn? Ich höre mir doch nicht an, ob der ein bisschen lauter ist. Ich bin relativ laut. Es interessiert mich nicht, ob er laut oder leise ist. Sondern mich interessiert, was höre ich? Höre ich Jesus allein? Höre ich das vollkommene Opfer? Höre ich, in Christus habe ich alles? Höre ich, es ist dir alles gegeben, der hohe Priester hat sich gesetzt. Jetzt darfst du nur noch handeln, wo die Bibel in der Befehlsform redet, dass du handelst aufgrund des Opfers. Oder höre ich was anderes? Wisst ihr, wenn ihr seht, was hier auch so in den evangelikalen Kreisen Verdecktes da ist. Wisst ihr, ich rede heute Abend gar nicht von, ja, ich sag's mal, von den Großkirchen. Möchte ich nicht reden. Wer das nicht durchschaut hat, was will ich dem noch sagen? Spätestens seit dem Kirchentag vor 2 Jahren, egal was für eine Richtung das ist, ich komme vom Pietismus, möchte ich betonen. Wer jetzt noch nicht gemerkt hat, dass es vorbei ist, der wird es nicht mehr merken. Das ist eine Katastrophe. Wenn Gott ins Angesicht gelästert wird und man lässt sich das gefallen, ja, was lasse ich mir denn noch alles gefallen? Wisst ihr, Brüder und Schwestern, hier habe ich kein Verständnis mehr. Muss ich sagen, ist was ganz Einfaches. Ihr erlaubt mir einfach, direkt zu sein. Das ist Feigheit. Also ich bin von Natur feig, darum darf ich es auch sagen. Ich kenne das, ich weiß. Ich habe mich 4 Jahre nicht bekehrt, weil ich zu feig war, um mich zu meinem Jesus zu bekennen. Und das Erste, was ich kaufte, als ich mich bekehrte, war 2 riesen Aufkleber hinter drauf aufs Auto und eine rote Spruchband, das ist ein blauer VW, das jeder sieht auf hunderte von Metern hier. Ich wusste warum. Wisst ihr, und es ist oft Feigheit, Bequemlichkeit, dass man sich hier nicht wehren will. Aber wenn man diese großen Verführungen nicht durchschaut, ja, was durchschaut, was soll man dann hier bei diesen raffinierten, pfingstlichen Dingen überhaupt denken? Es geht um Erlebnis. Und das ist die große Frage. Das war die Urfrage in Bezug auf die Pfingstbewegung und auf die Gegner der Pfingstbewegung. Erlebnis oder Wort Gottes? Wenn zu mir heute jemand kommt und sagt, Karl Hermann, es ist jemand von den Toten auferstanden. Und ich sage, ja und? Was beweist eine Totenauferstehung? Was beweist eine Heilung von Krebs vom biblischen Lehrbefund her? Gar nichts. Aber absolut gar nichts. Wieso, das ist das Problem. Sondern es steht geschrieben. Deckt sich das, was ich heute hier sehe in der Charismatik mit der Schrift oder nicht? Das ist die Frage. Und ich hoffe, ihr versteht mich, wenn ich euch sage, dass ich mir so viele Sorgen mache um die bisher bibeltreuen Kreise, wie um die Verführer selber. Weil es geht wie ein Lauffeuer durch die Christenheit. Und wenn ihr die Bibel kennen würdet, dann wüsstet ihr auch, dass zum Beispiel Sauerteig sich von allein ausbreitet,
alle geistlichen Dinge praktisch durch Gehorsamsschritte.
Wenn eine Bewegung mit diesen negativen Vorzeichen, wie Sauerteig, sich blitzartig über den ganzen Erdball ausbreitet, dann muss doch jeder normale Bibelkenner wissen, es ist der Sauerteig. Rein die Geschwindigkeit der Ausbreitung zeigt, dass es Sauerteig ist. Und nicht der Heilige Geist, weil Erweckung geschah, nachweislich, kirchgeschichtlich, immer punktuell begrenzt.
Wisst ihr, hier möchte ich einfach auch an den Verstand der Gläubigen appellieren.
Wisst ihr, wir brauchen die Bibel nicht lesen als mystisches Buch, sondern wir können die Bibel lesen mit dem offenen Herzen. Herr Jesus, rede, dein Knecht hört. Und dann nicht nur darauf wartet das persönliche Wort. Das ist ein Teil, aber das ist ein zweiter Teil. Zum Beispiel sagt Paulus zu Timotheus in 1. Timotheus 4, habe Acht auf dich selbst, und auf die Lehre. Es gibt zwei Ebenen. Meine persönliche Beziehung zu Herrn Jesus, wo ich meine Bibel lese, weil ich mit meinem Heiland allein sein will. Das ist die köstliche Ebene. Es gibt eine zweite Ebene, die hat mit Arbeit zu tun. Wo ich wohl oder übel hingehe, muss eine gute Konkordanz nehmen und jeden Begriff durchstudieren, wenn ich im Unklaren bin. Und wer hier nicht bereit ist, das zu tun, Entschuldigung, keine Verheißung. Wer ist gepflanzt in Wasserbächen? Wem gelingt alles wohl im geistlichen Bereich? Der über seinem Worte sitzt Tag und Nacht. Wisst ihr, man kann ein großer Gegner sein von der Charismatik und kann genauso wackelig und genauso verführt sein, ohne es zu merken. Der Teufel lässt einen in Ruhe und irgendwann kommt die, ich sag's mal, die vierte Verführung und dann ist passiert. Was sich hier auch noch zeigt, das ist diese Form von Größenwahn. Wenn ihr die Kirchengeschichte lest und wenn ihr die ganze Schrift unserer Väter lest, dann war die Gemeinde Jesu immer ein kleiner, verachteter Haufe. Sie war immer in der Regel in der Minderheit. Jetzt kommt der Größenwahn. Ich zeige nachher, wo der hinführt. Da ist ein Prinzip dahinter. Glaubt doch nicht, dass es Zufall ist. Das ist ein klar gesteuertes satanisches Prinzip dahinter, das letztendlich hier auf etwas zielt, und zwar ganz gezielt. Größte Kirche der Welt, größtes Zelt, größte Erweckung, größte Zahl. Habt ihr schon mal gesehen, wie hier mit Zahlen um sich geworfen wird? Hier ist nur noch Größtes. Wenn ihr die Bibel studiert, dann wisst ihr, dass man mit Zahlen sehr vorsichtig sein muss. Ich scheue mich bis heute, ich habe bis heute unsere Geschwister nicht gezählt. Wisst ihr warum? Mir langt, wenn ich von David lese, was unter Tenea Ravnas war, dann reicht mir das. Bloß, dass man das weiß. Denn dazu muss man seine Bibel lesen. Versteht? Und die alten Prinzipien Gottes, die haben sich nicht verändert. Die sind da. Und dann kommt der Punkt, der vielleicht das gravierendste derzeitige Phänomen darstellt. Und zwar, das ist die Unheiligkeit. Lest einmal eine Konkordanz, nehmt die Bibel und studiert, wie oft Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Wie oft Gott das sagt zu den Gläubigen, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Heiligkeit ist ein Ausdruck, wo man heute nicht mehr hören will. Heilig ist unmodern geworden. Wisst ihr, und das ist genau der springende Punkt. Die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vom lebendigen Gott und seinem geoffenbarten Sohn Jesus Christus, ist ein Eckpfeiler des Lebens eines Gläubigen. Lest Psalm 34, lest Psalm 37, lest die Psalme, wo die Furcht des Herrn dargestellt wird. Da sagt die Bibel, das ist es, die Furcht des Herrn. Schaut, der Erkenntnis und der Weisheit anfangen. Jetzt haben wir plötzlich in der Bewegung, und das gehört mit zu diesen Strängen, die immer schlimmer werden, die Unmoral, dass man einfach solches verrücktes Zeug wie bei diesem Exorzismus tut, dass man hier Grenzen überschreitet. Und dann vor allem, dass nicht mehr der Jesus im Mittelpunkt ist, auch schon lange nicht mehr der Heilige Geist, sondern der Mensch. Und dann eben etwas, das fürchterlich ist, außer diesem Größenwahn, ist die Unheiligkeit. Ich habe keinen Fernseher. Aber ich habe trotzdem ferngesehen. Und zwar, ich habe Video gesehen. Ich habe Video gesehen, zusammen mit der Gemeinde haben wir uns einen Videofilm angesehen. Da haben wir einen Videofilm angesehen von Charismatikern, wo du siehst, wie es zugeht. Dass keiner rein muss, die haben wir das einmal angesehen. Ich konnte es vom Gewissen her und es ging auch gut. Muss man aber prüfen vorher. Ich möchte nicht in Versuchung führen. Wisst ihr, da waren Männer drauf, einen habe ich gar nicht mehr erkannt. Da waren Männer drauf, zum Beispiel Dr. Margis, ich habe die früher gekannt.
Ich habe die nicht mehr gekannt. Das waren andere Menschen. Ein Zerrbild. Und dann hast du plötzlich eine Versammlung gesehen. Ich habe Dr. Margis bei den Geschäftsleuten des Volle Evangeliums erlebt, im Hotel SI in Stuttgart, bei diesem großen bei ihrer großen Konferenz. Und da war das ein normaler Mann, der sich normal benommen hat. Ich hatte das pfingstliche Gedankengut, da war alles normal. Da waren die Exzesse waren relativ gering. Und plötzlich kommt angeblich dieser Geist über diese Versammlung und die Menschen haben sich benommen. Also, dass ich mich gefragt habe, Entschuldigung jetzt der Ausdruck, aber ich habe mich gefragt, bin ich im Irrenhaus? Die haben sich gebogen vor Lachen. Die haben sich unmöglich benommen. Und plötzlich fällt die Übersetzerin, die Dolmetscherin, eine Frau, fällt neben diesem Prediger um, wie vom Blitz gefällt. Absolut unmoralisch. Und dann beginnt sie in einer gutturalen, in so einer kehllautigen Stimme zu lachen, dass es mir wirklich kalt den Buckel runterging. Ich habe so etwas Gotteslästerliches in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Auch in meiner Vergangenheit in der Pfingstbewegung, in der Charismatik. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich hätte nie geglaubt, dass es möglich ist, dass solche Exzesse, solche Unheiligkeiten, solche gotteslästerlichen Dinge dem Herr Jesus gegenüber geschehen könnten. Und das sind die Trends. Das war immer in der Wurzel irgendwo da, aber jetzt bricht es aus. Und das ist das Teuflische und das eigentlich das Gefährliche. Man hat uns alle langsam dran gewöhnt, und Geschwister, das ist die Falle, man hat uns langsam dran gewöhnt, dass man es doch nicht so ernst nehmen soll mit der Heiligung und mit der Heiligkeit. Und immer ein Stückchen noch weiter haben wir uns dran gewöhnt. Und dann, wenn die ganz große Verführung kommt, dann wehrt man sich nicht mehr. Man hat uns langsam, wie mit der Salamitaktik, mit kleinen Scheiben, hat man uns an diese Dinge gewöhnt. Und das ist die Verführung. Das ist wieder der Punkt, wer im Kleinsten treu ist. Wer sich geheiligt hat, heilige dich weiter. Ich weiß natürlich, was der Jesus ist, der mich heiligt, der versteht mich, aber ich zitiere jetzt ausdrücklich mal Offenbarung. Er heilige sich weiter, sagt die Schrift. Und nur über die Schiene, über das tiefe Studium des Wortes Gottes, über der tiefe Gehorsam an Jesus gegenüber, im vollen Verstehen seines Wortes, können wir diese Dinge demaskieren. Ich sage es euch ehrlich, ich hätte nie geglaubt, dass es heute möglich ist, dass ein Großteil auch der evangelikalen Welt solche Dinge nicht rigoros ausmerzt. Was ist hier passiert, dass die Masse so etwas duldet? Das ist ja was passiert. Das ist eine ganz langsame Gewöhnung an diese Dinge geschehen. Und ich sage es einmal hart, ich schäme mich für die evangelikalen Verlage, was diese Verlage im Programm drin haben, an charismatischer Literatur. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder einen der führenden evangelikalen Verlage angeschrieben. Da war ein Buch drin von einem der extremsten Pfingstler, die ich noch von meiner früheren Zeit kannte. Der Mann hat zig Menschen auf dem Gewissen, weil er Heilung gepredigt hat, die haben ihre Medikamente weggeworfen, die sind gestorben jämmerlich. Im evangelikalen Verlag, plötzlich ist alles drin. Ich habe einen der führenden Verlage erst, zum Albert seiner Heimat, habe ich Auseinandersetzung gehabt, und zwar nicht mit dem Verlag direkt, sondern da war so ein Nebenverlag. Und dann plötzlich kam in diesem Nebenverlag, es war alles so inoffiziell, wisst ihr, es war alles so schwierig. Plötzlich war hier die extremste Pfingstler, da war der Ludwig Eiselöffel plötzlich wieder da, habe ich gestaunt, dass der noch da ist. Da war der Dr. Robert Schuller, die waren alle da und alle unter dem Emblem des großen Verlages. Ich habe das dann gesagt, öffentlich. Kam die Retourkutsche, Kaufmann lügt. Aber der Herr hat vorgesorgt, ich hatte alles schriftlich, ich habe es dann schriftlich eingereicht. Habe ich rausbekommen, der führende Mann von dem Verlag, der hier aufgekauft wurde, war ein klassischer Pfingstler. Sie merkte nichts. Man hat einfach einen Pfingstverlag eingekauft, hat nichts gemerkt. Und plötzlich fließt ein Mann wie Schuller, das Extremste des Extremen, fließt plötzlich in das Verlagsprogramm. Ich habe alles schön aufgehoben zu Hause. Sie wussten es. Ist okay. Dann noch schlimmer. Aber überlegt euch jetzt, ihr seid bibeltreue Leute. Ihr habt Verlage, von denen ihr gewöhnt waret, dass sie bibeltreu sind. Nochmals, es ist kein Schutz. Man braucht geöffnete Augen zu sehen, was heute geht. Und man muss diese Augen schärfen an der Heiligen Schrift. Man muss von der Bibel ausgehen, muss man diese Dinge in der Wurzel ergreifen und packen. Sonst geht nichts. Diese Unheiligkeiten. Ich habe die auf dem Kirchentag mitbekommen. Ich habe die Leute angeschrieben. Es war hinduistischer Tempeltanz, verbunden mit Nacktanz. Es kam in der Presse, kam überall. Und glaub doch nicht, dass diese Dinge Halt machen werden. Es war undenkbar. Aber wisst ihr, es geht immer weiter wie Sauerteig. Es frisst am Schluss die Christenheit auf. Und das Schlimme ist ja, es ist bereits eingedrungen bis in die evangelikale Kreise und hier ist die Unheiligkeit. Und hier möchte ich eine Bibelstelle, ich habe sie schon mal gelesen, aber sie wird mir immer wichtiger. 3. Mose 14, Vers 25. Das ist ein Prinzip, alttestamentlich, schattenbildlich. Hier ist die Reinigung von Aussatz, die Reinigung von Sünde. Und hier zeigt die Bibel etwas. Vers 25. Er soll das Lamm des Schuldopfers schächten und das Blut von demselben nehmen und dem, der gereinigt werden soll, auf sein rechtes Ohrläpplein tun und auf den Daumen seiner rechten Hand, auf die große Zehe seines rechten Fußes. Hier ist einfach bildlich beschrieben, hier kommt der Mensch in Berührung mit dem Opferblut. Und jetzt kommt der nächste Satz. Und von dem Öl soll der Priester in seine linke Hand gießen. Das ist ein Zeichen hier, der Priester, Bild auf der Herr Jesus, der in die linke Hand gießt, um anzuzeigen, dass ich nichts tun kann. Und er handelt mit seinem rechten Finger. Und jetzt kommt das Entscheidende. Er tut das Öl auf die Stelle, wo vorher das Blut war. Das ist entscheidend, dass man das begreift. Alttestamentlich. Der Heilige Geist, das Öl, kommt nur hin, wo vorher das Blut war. Wisst ihr, wo nicht tiefgreifende Reinigung durch Jesu Blut ist, ist gar keine Bekehrung. Da kommt es zu keiner Wiedergeburt. Aber wo keine tiefgreifende Reinigung von Sünden geschieht, auch bei Gläubigen, da kann der Heilige Geist nicht wirken. Da bleiben Teile unseres Herzens leer. Und die Teile, um die kämpft der Teufel. Warum sagt die Bibel, werdet voll Heiligen Geistes? Wisst ihr, es gibt andere Extreme, indem man sagt, ich werde die Pfingstler ab und die Charismatiker, aber von der Fülle des Heiligen Geistes will ich nichts wissen. Ich will was wissen von der Fülle des Heiligen Geistes. Die Bibel befiehlt mir als Pfingstgegner, sage ich mal ausdrücklich, werde voll Heiligen Geistes. Ich muss wissen, was heißt es, voll Geistes zu sein? Ihr versteht? Es geht nicht, dass man das einfach ignoriert. Wir haben festgestellt, bei uns in diesen Kämpfen mit der Charismatik und der Pfingstbewegung, überall, wo wir ein Vakuum ließen, blieb es nie beim Vakuum. Die Finsternismächte sind nach kurzer Zeit sofort hineingestoßen, haben versucht, den Raum in Besitz zu nehmen. Das ist das, was ich gelernt habe. Wieder seither bin ich relativ intolerant. Ich bin seither gar nicht mehr so bereit, etwas laufen zu lassen. Aber als Ältester einer Gemeinde, ich sage lieber schneller mal Halt. Wisst ihr warum? Kaum gäbe ich Luft, kaum ist Vakuum und es kommt nicht jemand wirklich Geistliches und geht hinein, wisst ihr, wer dann kommt? Dann versucht der Teufel, den Bereich in Besitz zu nehmen. Und das ist der nächste Punkt. Auch die Passivitätsforderung dieser Bewegungen wird zunehmen. Es wird immer mehr darauf rauslaufen, dass man die Kontrolle über sich verliert. Slain in the Lord, dass man umkippt, rückwärts. Dass man in Trance liegt, dass man die Kontrolle verliert. Wisst ihr, was das krasse Gegenteil ist? Die Bibel sagt nicht nur steht fest, sondern die Bibel hat sehr viele imperative Befehlsformen, wo sie ganz klar befiehlt, tu das, tu jenes, vom Opfer her, handle. Und das ist biblisch, in kindlichem Glauben aufgrund des Opfers zu handeln. Dann hat der Gegner keine Chance. Sobald ich aber passiv werde, mich gehen lasse, komme ich automatisch aus dieser Echtheit des Glaubens heraus und werde anfällig. Wir müssen nicht nur lernen, was biblisch ist, sondern wir müssen lernen, das Wort Gottes zu hören und zu tun, anzuwenden. Und wenn das Gläubige tun, dann geht sie hier nicht mehr in die Falle. Und was natürlich hier auch noch kommt, dieser Mann, den ich vorher nannte, ist ein hochintelligenter Mann. Der hat sich benommen auf dem Video, dass ich mich geschämt habe. Es war kaum fassbar, ich habe mich fast... Ich war in so einer Verfassung zwischen Wut und dass ich mich geschämt habe, auch der Gemeinde gegenüber. Ich war beim Anseher nicht mehr sicher, ob es richtig war. Unvernunft. Das war so, ich sag's mal, so furchtbar unvernünftig, was hier sich abgespielt hat. Wisst ihr, Geschwister, wenn ich Markus 5, Vers 15 lese, dann sehe ich halt was Schreckliches. Genau dort wird die Entwicklung hingehen, in die Unvernunft. Hier heißt es, Markus 5, 15, hier geht es um Besessenheit. Sie gehen ans Ufer der Gardarener. Das ist ein Mann mit einem unreinen Geist, der in den Gräbern wohnt. Und wie äußert sich das? Er entkleidet sich. Das ist immer dasselbe Prinzip. Gott hat Adam und Eva nach dem Sündenfall angezogen und der Teufel zieht sie immer aus. Schaukriterium, Moralität, Ethik. Und er ist unvernünftig. Er zerschlägt sich Haustier wie ein Verrückter. Jetzt kommt die Befreiung durch Jesus. Und das ist ein Kriterium. Vers 15. Der die Legion gehabt hatte. Sie saßen ihn da sitzen, begleitet und vernünftig. Das ist der Heilige Geist. Begleitet und vernünftig. Und die Welle der Unvernunft, dass man sich gehen lässt, dass man Dinge tut, wo mir mein Verstand menschlich sagt, es geht nicht, nimmt überhand. Das sind die Welle, die überhand nehmen werden. Diese schon ansatzmäßig immer da gewesenen Verführungen, die werden immer größer wie ein Luftballon, den man aufbläht. Die Bibel sagt dann, Vers 19, als der Jesus ihn fortschickt, oder Vers vorher, schon Vers 18, sagt er zu ihm, dass er bei ihm bleiben möchte. Geschwister, wenn wir die Sehnsucht nicht mehr haben, bei mir Jesus zu sein, wisst ihr, wenn ich morgen sage, oh, stille Zeit, ich würde lieber noch bis um dreiviertel schlafen, dann wird es gefährlich. Wisst ihr, die Sehnsucht, Heiland bei dir, die Sehnsucht, ich sage nicht, man muss 2 Stunden stille Zeit morgens machen, ich weiß, dass es nicht geht bei manchen Jobs. Aber die Sehnsucht im Herzen, wenn man die Augen aufschlägt, wo ist mein Erlöser, wo ist mein Heiland? Das ist ein Unterschied. Die Bibel sagt hier, der Befreite von Finsternis, er hat Sehnsucht nach einem Jesus, er ist begleitet und vernünftig. Und es ist genau das, was hier letztendlich keine Rolle mehr spielen wird. Der Jesus wird sicher noch völlig an den Rand gedrängt werden. Und in dem Zusammenhang kommt nochmals ein ganz, ganz großes Prinzip, das Paulus den Gläubiger, ich sage es mal richtig, also man merkt es manchmal, wie er es schreibt. Er hat sie manchmal fast angefleht. 2. Korinther 6, Abvers 14. Absonderung. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch der Grund, warum aus meiner Sicht ein klar bekehrter Gläubiger mit der Allianz nicht zusammenarbeiten kann. Man darf das ja nicht sagen. Wisst ihr, warum man das nicht kann? Das ist ein ganz einfacher Grund. Aufgrund von 2. Korinther 6, Vers 14 und den folgenden Versen. Darf ich mit niemand zusammenarbeiten, der Götzendienst treibt? Und ich darf mit niemand zusammenarbeiten, der nicht gläubig ist. Genau das meinen die Ausdrücke. Das sind aramäische Ausdrücke, die kritisiert wurden. Kann man nachlesen bei Rienecker. Das heißt, hier ist ganz klar gemeint, praktisch mit keinen Ungläubigen sich zu verbinden. Zum Beispiel hier ist gemeint, dass ich keinen Ungläubigen heiraten darf. Und der zweite Teil aus diesem Text, wo es heißt, zieht nicht im gleichen Joch, meint eindeutig Lehrgemeinschaft. Das heißt Zusammenarbeit. Wir haben am Ort, wenn ich zum Beispiel am Ort ungläubige Pfarrer habe, da kann ich mit denen nicht mehr zusammenarbeiten. Es geht nicht. Schon der Bibel verboten. Wir sind bloß schon so humanisiert, dass man hier glaubt, das ist alles in Ordnung. Wisst ihr, und dann kommen die Pfingstkreise, das heißt bei uns in der Halbstadt, die kommen dann, die gemäßigte Pfingstkreise, die kommen auch rein. Und da wird es auch noch toleriert und nochmals toleriert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mangelnde Absonderung. Wo der erste Priester in der charismatischen Bewegung sich sehen ließ, 1966, hätte selbst die klassischen Pfingstler Alarm schlagen müssen. Weil die Bibel ganz klar sagt Absonderung. Und hier ist ein Weg, der geht von der Absonderung systematisch weg, hinein in die Vermischung. Und ich kann euch jetzt schon sagen, was nächst ist, was wahrscheinlich kommen wird. Nach den Katholiken, die nächste Verbrüderung auf charismatischer Ebene, hier ein führender Verlag, der Edelverlag in Marburg, das werden die Orthodoxen sein. Und hier steckt, was fast niemand weiß, im Hintergrund die katholisch-apostolischen Gemeinden dahinter. Die katholisch-apostolischen Gemeinden haben auch, ich sage nicht alle, aber doch einen Teil der evangelischen Bruderschaften, ich sage es einmal, schon lange durchsetzt. Wenn ihr nicht wisst, wer katholisch-apostolisch ist, das sind die Vorläufer der Neuapostel. Das war die Bewegung, die zwar noch evangelikal lief, die aber auch die Propheten hatte, Irving. Und die sind übrig geblieben, die gibt es heute noch, katholisch-apostolische Gemeinden. Wisst ihr, und hier ist plötzlich wieder im verdeckten Raum, ist wieder dieselbe Bewegung, die alte Charismatik, und die führt hinein in den Katholizismus und in die Orthodoxie, und am Schluss hast du den Einheitstopf und keine Absonderung mehr. Aber wenn man die kleinen Dinge nicht sieht, wo man sich absondern muss, dann wird man die große zweimal nicht sehen. Und die Charismatik wird hier der große Steigbügelhalter sein. Wisst ihr, wenn das Zungenrede das Kriterium war, dass man mit Jesuiten zusammenarbeitet, ja, dann sind die Moslems auch kein Problem. Weil nach meiner Information reden auch die Moslems in Zungen. Und die Buddhisten scheinbar auch. Ich habe es noch nie gehört, aber scheinbar. Wenn die Zungenrede tatsächlich das Kriterium wird, und unsere Väter redeten von der Zungenbewegung, dann gibt es auch hier kein Halten mehr. Wisst ihr, dass die Leute teilweise Geschwister sind, das streite ich nicht ab. Mir tut das Herz weh, wenn ich dran denke. Dass die Leute auch teilweise lieb sind, das streite ich auch nicht ab. Aber das ist nicht das Problem. Sondern die Frage ist, habe ich es hier mit einem anderen Geist zu tun, der bewusst die Heiligkeit Gottes beiseite wischt, der bewusst das Opfer Jesu auf die Seite stellt, der bewusst die Absonderung blockiert, der bewusst vermischt und zurückführt und da führt dann alle Straße hin, nämlich nach Rom. Das ist die große Frage. Auch der Weg der Charismatik geht nach Rom, nirgends anders hin. Und jetzt sind wir mal ein ganz einfacher Punkt. Der Höhepunkt all dessen ist der Mensch im Mittelpunkt, der Gott beherrscht. Das nennt man Magie. Da laufen die ganzen Visualisierungspraktiken hin. Es ist Magie, dass der Mensch Gott beherrscht wie eine Marionette. Wisst ihr, und hier ist eine Ebene. Ich habe das lange nicht erkannt, aber zwischenzeitlich ist mir das klar. Die Bibel redet von den Feinden des Kreuzes. Philipper 3, Abvers 18. Sie redet von Menschen, die nicht bereit sind, das Kreuz Christi auf sich zu nehmen und letztendlich dem Teufel in die Falle gehen. Wisst ihr, wie der Teufel das arbeitet? Er arbeitet es ganz einfach aus. Er hat ein Prinzip und das Grundprinzip lautet, und ich hoffe, ihr seid so starke Bibelleser, dass ihr die Ursünde des Teufels wisst. Man sagt immer Hochmut, stimmt nicht. Unzufriedenheit war die Ursünde des Teufels. Er war nicht zufrieden mit seiner Stellung als schirmender Cherub, sondern er wollte mehr, er wollte sein wie Gott. Und das ist genau der Haken, wo die heutige charismatische Bewegung ansetzt. Sie setzt an bei der Unzufriedenheit der Menschen, darum hat es so einen Zulauf. Sie verspricht ihnen Heilung. Ich kann niemand Heilung versprechen. Wenn ihr mal die Schrift lest, in Bezug auf Heilung, und das ist der erste Schritt, 2. Korinther 4, Vers 16, darum werden wir nicht entmutig, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der einzige, für den ich Gesundheit von der Bibel als Verheißung habe, ist mein innerer Mensch, aber nicht mein äußerer. Wisst ihr, ich bin erst knapp über 40, aber mir reicht schon, was da auf einen zukommt. Wisst ihr, da ist ein Zerfallsprozess. Und wir müssen mit dem leben und manchmal ist es so, dass Gott Krankheit zugelassen hat und dann ist sie mir zum Besten, wenn ich den Herrn Jesus liebe, dann wird es zur Herrlichkeit werden. Aber jetzt kommt die Charismatik und packt die Leute an der Unzufriedenheit, der Ursünde des Teufels und sagt, der Herr heilt dich. Das war doch die erste Welle der klassischen Pfingstbewegung, die Heilungsevangelisten. Hier, Ecclesia, Zeit. Ich bin die Trompete und Gott bläst, so steht es geschrieben in den alten Kirchengeschichten, in den alten Sektenbüchern. Wisst ihr, dass man einfach sagt, die Menschen, der Herr heilt dich. Damit wird das Urbedürfnis der Unzufriedenheit, er ist mit seinem Zustand unzufrieden. Dann wird man geheilt. Das ist der erste Schritt der Falle. Man fragt nicht mehr, Herr, willst du, dass ich gesund sein soll? Sondern man sagt, ich will Heilung. Und so wird man Opfer dieser Bewegung. Und dann kommt der Prozess, der nächste Prozess. Wenn die Heilung einmal vollzogen ist, das könnt ihr sehen bei diesen Bewegungen, vor allem bei Hecken, bei der Glaubensbewegung. Und die Pfingstler sollen nicht so tun, als hätten sie nichts mit ihm zu tun. Das ist die gleiche Wurzel. Hecken predigt dann Reichtum. Das ist der nächste Punkt. Wenn du gesund bist, ja, wo fällt es denn noch? Jetzt brauchst du noch Geld. Das ist die Falle, dass man hingeht praktisch. Und der Teufel bietet den Leuten dasselbe an, was er Herr Jesus angeboten hat. Die Reiche dieser Welt, bei der Verführung Jesu, wo er ihn verführen wollte. Er wollte ihn verführen, aber es ist ihm nicht gelungen. Warum? Der Herr stand hier mit dem Wort und sagte, es steht geschrieben, als er ihm die Reiche dieser Welt anbietet und ihn verführen will. Bei dieser Szene sagt der Herr, es steht geschrieben, der Teufel muss gehen. Aber dieselbe Verführung, die beim Herrn nicht geklappt hat, die klappt leider bei manchen Gläubigen, weil er ihnen Heilung anbietet und dann bietet er ihnen Geld an. Wohlstand, Wohlstandsevangelium. Wisst ihr, und wenn damit die letztendlich die Schraube zu Ende wäre, dann ja, könnte man es ja noch greifen. Ihr kennt ja 1. Timotheus 6, Vers 7, wo klar geschrieben steht, wir haben nichts in die Welt hineingebracht, wir werden nichts hinausnehmen. Georg Müller hat im Schluss, wo er starb, einen Anzug, eine Bibel und ein paar kleine persönliche Dinge. Das hat doch gereicht, oder? Wisst ihr, wir haben nichts in diese Welt gebracht, wir werden nichts hinausnehmen. Und dahinter steht im Timotheusbrief, wer reich werden will, fällt in viele Fallstricke. Hier ist das nächste Problem. Jetzt können wir denken, ja, das ist ja schon schlimm genug, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist auch der Grund, warum die Charismatiker, warum sie von geistlicher Kampfführung reden. Das wird auch zunehmen, diese Entwicklung. Wisst ihr warum? Das ist dann das Letzte, was der Mensch noch braucht. Macht. Dann geht es noch um Macht. Und dann sind wir klassisch bei Matthäus 4. Ich gebe dir die Reiche dieser Welt. Wisst ihr, was Ende von der Kette ist? Heilung, Geld, Macht. Wisst ihr, wer am Schluss steht? Eine Person. Der Teufel geoffenbart im Fleisch, der Antichrist. Auf das läuft es raus. Auf nichts anderes. Die Gemeinde hat vergessen, wir sind Fremdlinge auf der Erde. Ich bin mir vollständig bewusst, ich werde in meinem Beruf nie ein normaler Mann sein wie meine Kollegen. Wisst ihr warum? Weil ich nicht lügen kann. Von Natur aus könnte ich lügen, dass ich die Balke biege, dir doch auch, oder? Ist doch Natur, dass man lügen kann. Aber ich kann als Gläubiger nicht mehr lügen. Als Bluterkaufter des Herrn Jesus kann ich nicht mehr lügen. Weil der Vater der Lüge der Teufel ist. Ich habe mit dem Teufel nichts mehr zu tun. Ich bin Gottes Kind. Darum kann ich nicht lügen. Von Natur aus hat jeder den Drang zum Lügen. Das ist doch das Bequemste. Wisst ihr, und das ist eben die Falle. Wir müssen lernen als Gläubige. Wir sind Fremdlinge hier auf dieser Erde. Wir müssen durch viele Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14, 22. Das ist unser Weg. Auch durch die letzte Zeit. Und an diesen Kriterien, da wird sich entscheiden, was passiert. Was in der Charismatik heute an Extremität geschieht, ist nur die Spitze von etwas, das schon lange da war. Das ist nur ein Ausreifungsprozess. Aber die Grundprinzipien gehen immer auf denselben Punkt zurück. Und an den Punkt, da müssen wir kommen. Dass das geschieht, was in Offenbarung 3, ich möchte das Sendschreiben nur kurz antippen, Offenbarung 3, Abvers 7, Philadelphia, dort wird ganz nüchtern geschrieben, du hast eine kleine Kraft. Dass man sich bewusst ist, ich selber bin begrenzt in meiner Kraft. Ich bin kein Supergläubiger. Ich bin schwach. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich Probleme, bis ich über der Bibel sitze. Kennt ihr das? Ich bin schwach. Die Bibel sagt dann, letztendlich, Bewahrung des Wortes Gottes. Schwache Gläubige, die sich an etwas klammern, an das geschriebene, offenbarte Wort Gottes. Sich zu mal Jesus bekennet, kostet es, was es wolle. Und zu denen sagt der Herr, ich werde dich bewahren, nicht vor der Versuchung. Das kann man nicht so übersetzen, da steht Eck. Und Eck heißt heraus. Das wir gehen voll hinein in diese Verführung. Heraus aus der Verführung werden wir dann vom Herrn bewahrt. Und in Offenbarung 12 wird mit anderen Worten die Gemeinde, die im Himmel dann ist, wird dann beschrieben. Dort wird beschrieben, was sind das für Menschen, die überwunden haben. Und dann heißt es, und das ist das, was wir heute brauchen, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, an unserer Stellung zu der Sünde, an dem Punkt, wo jeder von uns persönlich in der Reinigung vom Herrn Jesus lebt, wo wir nicht ins Bett gehen können abends, ohne dass wir, ich sag's einmal, gereinigt durch das Blut Jesu, wirklich ein sanftes Ruhekissen haben. Wo das nicht mehr der Fall ist, da beginnen diese Verführungen, die ja wie Gruppendynamik wirken, beginnen uns anzugreifen. Wenn wir die Charismatiker abwehren wollen, dann müssen wir beginnen, uns selber ernst zu nehmen, von der Gefährdung her, dass wir auf uns selber Acht haben, hingehen in der Tiefe und eifersüchtig darüber wachen, dass mein Verhältnis zu meinem Jesus in Ordnung ist. Dann heißt, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das steht im griechischen Psyche. Das heißt, sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Gekreuzigt mit Christus. Dass man nicht sagt, ich will Karriere machen, ich will reich werden, ich will das, ich will jenes. Dass man hingeht und sagt, Heiland, hier bin ich, ein Sklave Jesu Christi. Mach du mit mir, was du willst. Und was du mir gibst, das nehme ich dankbar an und lebe es aus. Und an dieser Haltung, da wird sich alles entscheiden. Ob ich bereit bin, ein Sklave Jesu Christi zu sein. Die volle Wirkung des Opfers anerkenne für mich persönlich, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass ich kein Recht mehr auf mein eigenes Leben habe, dass ich nötig habe, täglich gereinigt zu werden durch Jesu Blut. An diesen Punkten, da wird sich's entscheiden. Wenn ein Mensch mit dieser Herzensstellung seine Bibel studiert, in der Tiefe, auch heilsgeschichtlich hier aufpasst, für den habe ich keine Angst. Ich habe aber Angst für alle anderen, angesichts dieser explosionsartigen Entwicklung der Charismatik, habe ich Angst für alle, die das nicht tun.